Eigentlich muss man wirklich sagen, Frauen beschleunigen den Niedergang des Journalismus in führenden Positionen. Wir schauen ja eigentlich der Geschichte eines angekündigten Todes zu, weil die Verlagsmanager wirklich von seltener Blödheit geschlagen sind. Die Medien selbst haben ja ihre Reputation und ihr Vertrauen zunehmend verspielt. Wenn ich Journalist bei TH Media wäre, bräuchte ich Psychopharmaka oder sehr viel Alkohol.
Und jetzt, worauf alle gewartet haben, ist natürlich die schonungslose Kritik. Was gibt es da auszusetzen am Kurs der Weltwoche? Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und es freut mich ganz besonders, dass wir heute den, ja man kann es sagen, Medienexperten, Medienkritiker Nummer 1 in der Schweiz in unserem Programm haben. Es ist René Zeier. Er hat bei allen grossen Verlagen in der Schweiz eigentlich geschafft. Herausragender Korrespondent auf Kuba, der NZZ, beim Stern hat er geschafft, gearbeitet in Deutschland, hat beim Ringe Verlag Schweizer Illustrator gearbeitet, bei Tamedia sogar auch noch. Heute betreibt er einen Medienblog, Zack Boom heißt er, wo er schonungslos, kann man sagen, den Medien und Journalisten auf die Finger klopft, auch der Weltwoche auf die Finger klopft. Deswegen als kleiner Trigger, als Teaser, am Schluss werde ich selbstverständlich fragen, was er über die Weltwoche noch denkt. Erst möchte ich aber wissen, gestern hatten wir diese Wahl in Amerika. Wie beurteilen Sie, Herr Zeier, die mediale Berichterstattung? Was haben Sie gut gefunden, was haben Sie schlecht gefunden?
Ich glaube, Hillary Clinton würde dazu wieder mal den Basket of Deplorables hervornehmen, nämlich es war wirklich ein Gerümpelturnier von vorgefassten Meinungen zum größten Teil. Es war reiner Hass gegen Trump. Es war der Versuch, die Welt so umzuschreiben, wie sie die Journalisten gerne hätten. Es war ein Trauerspiel.
Was ist Ihnen da besonders negativ aufgefallen?
Ich nehme meinen Lieblingsverlag in dem Zusammenhang TH Media. Da schreibt doch tatsächlich ein Dummschwätzer, dass jetzt in den USA ein Faschist an die Macht gekommen sei. Die wissen doch nicht mal, was ein Faschist ist. Und der Auslandschef von TH Media, eigentlich ohne Ausland, das wird ja von der Süddeutschen übernommen, auch ohne Verstand, der schreibt doch davon, dass man jetzt wieder an finstere Zeiten denken müssen. Das heißt, er nimmt die Nazi-Keule schon dann hervor, bevor Trump überhaupt an der Macht ist.
Gibt es eine Zeitung, gibt es einen Verlag, ein Medium, ein Sender, Radiosender vielleicht sogar, Podcast, was auch immer, den Ihnen positiv aufgefallen ist?
Ich muss leider sagen, es gibt ja einen wahnsinnigen Graben zwischen angelsächsischen Medien und deutschsprachigen. Mit deutschsprachigen meine ich wirklich Österreich, Deutschland, Schweiz, Financial Times, Wall Street Journal, Atlantic, New Yorker, da könnte man ewig aufzählen, was es für gute Zeitungen und Zeitschriften gibt. Auf Deutsch gibt es vielleicht die NZZ noch ansatzweise, den Standard aus Österreich, manchmal die Welt in Deutschland und das ist dann Ende Gelände.
Und wenn Sie jetzt generell eine Diagnose der Medienbranche machen würden, Deutschland, Schweiz, Österreich, vielleicht sogar weltweit, wie steht es um die Medien? Was ist gut, was ist schlecht?
Wir schauen ja eigentlich der Geschichte eines angekündigten Todes zu, weil die Verlagsmanager wirklich von seltener Blödheit geschlagen, sind nach 25 Jahren Internet bis heute noch nicht in der Lage, eine sinnvolle Methode entwickelt zu haben, wie man mit News Geld verdienen kann. Dabei ist es doch ganz einfach, wenn man etwas herstellt, was Geld wert ist, wo jemand etwas dafür bezahlen will, dann hat man ein Geschäft. Wenn man es auf eine Art herstellt, wo man nicht genug Geld verdient, dann hat man kein Geschäft. Und sie sind, wie gesagt, seit etwa einer Generation nicht dazu in der Lage, dieses Problem zu lösen.
Was ist der große Irrtum, das ganz große Missverständnis, wenn Sie an die Medien denken?
Dass sie einen wesentlichen Einfluss auf die Gestaltung der Welt hätten. Der ist zunehmend abnehmend, weil die Medien selbst haben ja ihre Reputation und ihr Vertrauen zunehmend verspielt. Ich erinnere an Corona, ich erinnere an Finanzkrise, ich erinnere an die aktuellen Wahlen in den USA. Man kann doch nicht ernsthaft behaupten, dass man mit einer solchen Berichterstattung noch in irgendeiner Form eine Zukunft hätte.
Was ist die beste Zeitung der Schweiz?
Tja, da muss ich schon leider sagen, auch wenn ich da vielleicht parteilich wirke, das ist mit Abstand die Neue Zürcher Zeitung.
die schlechteste Zeitung der Schweiz?
Das ist leider inzwischen mit Abstand alles das, was als Kopfsalatblatt von TA Media herausgegeben wird.
Was ist die überbewertetste Zeitung der Schweiz?
Das ist wahrscheinlich der Blick inzwischen, weil der zehrt ja immer noch von seinem früheren Ruf, dass er Kampagnen machen konnte, dass er politischen Einfluss hat, dass sogar Bundesräte auf ihn hören. Das ist alles vorbei, aber irgendwo wirkt das noch etwas nach.
Wie viel Boulevard steckt noch im Blick?
Tja, der Boulevard im Blick, das ist ein ziemlich enteiertes Eunuchenblatt geworden, weil die neue Ansage der Oberhäuptlingschefin vom Blick ist ja, dass wir keinen Boulevard mehr machen, sondern News und Ratgeber. Ratgeber machen alle viel besser und bei News hinkt der Blick eigentlich regelmäßig hinterher.
Es ist interessant. Steffi Bucheli ist ja da die Chefredaktorin. Es ist zu beobachten, dass in der Schweizer Medienbranche immer mehr Frauen in Führungspositionen kommen. 20 Minuten hat eine Chefredaktorin, NZZ Inland hat erstmals eine Inlandchefin, haben noch mehrere Frauen in Führungspositionen, Tagesanzeiger auch. Wie beurteilen Sie diese Frauen an Spitzen von Schweizer Medienblättern?
Jetzt wollen Sie mich natürlich in die Ecke des Sexismus drängen, aber ich gebe zu, ich lasse mich in diese Ecke trennen. Das ist, glaube ich, tatsächlich eine interessante Entwicklung. Nehmen wir nun mal wieder TA Media, da ist der Arthur Ruttishauser, der diesen ganzen Konglomerat ausgezeichnet geleitet hat, abgesetzt worden. Inzwischen ist er Chefredaktor ohne Redaktion, auch ziemlich selten. Und da haben auch Frauen die Macht ergriffen, also Raffaella Birrer und so weiter. Und das ist wirklich einhergegangen mit einem intellektuellen und inhaltlichen Niedergang. Das Gleiche ist auch beim Blick zu verzeichnen, das ist ja nicht nur Steffi Buchi zu erwähnen, sondern auch Ladina Heimgartner, die eigentlich auch nur durch ihre Dreifachschutz, nämlich sie ist Frau, sie ist Rätoromanin und sie ist lesbisch, überhaupt in diese Position gekommen ist. Also eigentlich muss man wirklich sagen, Frauen beschleunigen den Niedergang des Journalismus in führenden Positionen.
Wie würden Sie ganz generell, wie blicken Sie auf diesen Tamedia-Konzern, der ja massenhaft Journalisten entlässt, aktuell fast nicht mehr in ruhigen Gewässern zurückkommt, das Schiff ist sehr auf stürmischer See. Wie beurteilen Sie diesen Tamedia-Konzern?
Ich glaube, der bringt wirklich die massive Dummheit der Journalisten zum Kochen. Sein publizistischer Leiter hat ja tatsächlich die letzte Massenentlassung mit dem berühmten Satz begleitet, das sei ein Schritt für mehr Qualität im Journalismus. Der Leser ist zwar geduldig, aber nicht dumm. Man kann ihm ja nicht ernsthaft den gleichen Inhalt für mehr Geld verkaufen. Man kann ihm noch weniger ernsthaft die Hälfte des früheren Inhalts für mehr Geld verkaufen und behaupten, das sei mehr Qualität. Das wäre ungefähr so, wie wenn Migros sagt, ab morgen verkaufen wir den halben Liter Milch zum Preis von einem und außerdem ist er schlechter als der jetzige.
Was müsste die Tamedia-Konzernleitung jetzt sofort tun, um da wieder auf den richtigen Weg zurückzukommen?
Wahrscheinlich bräuchte sie Input von außen. Es ist ja offensichtlich, dass von dem großen Big Boss Pietro Supino abwärts das Management kein Rezept hat, wie man publizistisch noch irgendwie auf einen grünen Zweig kommen will. Nachdem sie das schon jahrelang so betreiben und Supino als Mitglied vom Konings-Clan ja unkaputtbar ist, ist, glaube ich, die einzige Hoffnung, dass man sich Know-how von außen dazu holt. Und dann bitte nicht Leute wie Jessica Peppel-Schulz, die als Höhepunkt ihres Lebens mal im Vogue-Konzern Condé Nast Deutschland, ein Kleinkonzern im Lifestyle-Bereich, gewirkt hat. Solche Leute sollte man nicht holen, sondern irgendwelche Kompetenten, die es ja wohl vielleicht gibt.
Habe ich völlig vergessen, Susanne Wille ist ja jetzt neuerdings Chefin der SRG, des Schweizer Radio und Fernsehens. Wie beurteilen Sie Susanne Wille, die ja auch schon Sparmaßnahmen angekündigt hat? Kommt das gut mit ihr an der Spitze? Kommt das weniger gut?
Auf diese Sexismusfrage falle ich jetzt nicht rein, weil sie hat jetzt wirklich erst einige Tage in diesem Amt hinter sich und ich bin kein Vorverurteiler, wie das alle bei Trump tun. Bei Frau Wille muss man schauen, was tatsächlich hinten rauskommt, wie Kohl so schön gesagt hat.
Wenn Sie oberster Berater der SRG-Chefin Susanne Wille wären, was müsste sie jetzt sofort tun, auch im Hinblick auf diese Initiative, die bevorsteht, Halbierungsinitiative? Was ist jetzt angesagt bei der SRG?
Ich glaube, das Problematischste bei großen Tankern, und der SAG ist ja der größte Tanker im Schweizer Medienschiffchenmeer, ist immer eine Mentalitätsveränderung. Ob sie das schaffen dürfte, diese linksliberale, egozentrische Bauchnabelbetrachtung der Welt, der auch viele SAG-Journalisten angehören, wegzukriegen, da habe ich meine ernsthaften Befürchtungen. Die zweite Möglichkeit, die sie hat, wie bei Ihnen ja mein Kollege Zimmermann ganz richtig geschrieben hat, ein Fernsehen, wo auf jeden Journalisten, Redaktor, zwei Sesselfurzer, zwei Bürokraten, zwei Verwalter kommen, da gibt es Sparpotenzial agogo.
Wer ist der beste Chefredaktor, die beste Chefredaktorin der Schweiz?
Ui, jetzt mal abgesehen von Roger Köppel natürlich, würde ich da schon sagen, dass Eric Guyer einiges verkörpert, was allen anderen abgeht. Nämlich erstens mal hat der Mann eine geschliffene Sprache, seine Kommentare zur Weltlage sind lesbar, im Gegensatz zu den meisten, was sonst so in den Medien erscheint. Und außerdem hat er ganz konsequent auf Journalismus als Ertragsmodell gesetzt, hat in Deutschland ein Erfolgsmodell gestartet mit der NZZ. Das kann man schön vergleichen. TH Media kauft ja inzwischen den größten Teil des Contents von der Süddeutschen Zeitung ein. Die NZZ hingegen hat nach Deutschland expandiert, hat dort eine eigene Redaktion aufgebaut und verdient Geld.
Wie beurteilen Sie generell die NZZ? Da wird ja auch immer wieder gesagt, ja, diese Zeitung sei wahnsinnig rechts, flirte da mit den ganz Rechten in Deutschland, dann ist in der Schweiz der Neutralitätskurs in der Kritik. Wie würden Sie die inhaltliche Richtung der NZZ beurteilen? Wie gut ist die NZZ inhaltlich aktuell?
Ich glaube, da muss man zuerst einmal sagen, dass solche Sachen wie das Feuilleton der NZ dermaßen viele Glanzlichter immer noch bringen, dass das alles überstrahlt, was teilweise vielleicht auch bei der NZZ ist, was schwächelt. Die NZZ hat ja beispielsweise eine Kriegsgurke namens Hässler, die immer wieder mit dem Panzer durch die Spalten rasselt. Da gibt es schon auch Sumpfgebiete in der NZZ. Aber ganz allgemein finde ich rechts und so weiter, das sind alles so Etiketten, die von heimatlos und erfolglos gewordenen Linken solchen Blättern angeklebt werden. Das kommt ja vor allem aus der Ecke Republik. Zürich hat sich in letzter Zeit da etwas profiliert und so weiter. Das sind ja alles nur der Ausdruck davon, dass diese Blätter ja ohne Subventionen von Millionärserben nicht überleben würden und die NZZ auf eigenen Beinen steht.
Wie lange gibt es die Republik noch?
Das hängt wahrscheinlich von der Dicke des Portemonnaies der Gebrüder Meili ab. Ich bin eigentlich erstaunt. Wir nähern uns der Weihnachtszeit und ich habe noch keinen Spendenaufruf gesehen, so einen direkten. Indirekt hat es ja viele gegeben. Aber was so üblich ist, wir bringen uns um, wenn ihr nicht sofort 100 Franken springen lasst, das hat es noch nicht gegeben. Ich warte aber eigentlich täglich darauf.
Was ist eigentlich Ihr Tipp, Ihr Nummer 1 Ratschlag für einen Journalisten oder einen werdenden Journalisten? Was haben Sie in Ihrer Vita? Was ist da wichtig im Journalismus, ganz generell, wenn man das Handwerk des Journalismus betrachtet?
Oh, da hätte ich vielleicht einen ganz originellen Vorschlag, dass man etwas Geld auf die Seite tut vorher und sich dann etwas austobt. Zum Beispiel zu den Klassikern des Journalismus zurückkehrt, nämlich ich gehe wohin, ich schaue mir das an und ich schreibe es auf. Das bezahlt Ihnen heute in der Schweiz eigentlich keine Zeitung mehr. Aber wenn Sie das machen, lernen Sie sehr viel. Und wenn Sie Schwein haben, können Sie das ja tatsächlich irgendwo unterbringen. Die meisten Zeitungen, Magazin vom Tagesanzeiger abwärts, die kaufen ja nur noch Geschichten ein, die nicht mehr als 500 Franken kosten. Und deswegen hätten sie damit ein Zielpublikum und eine Absatzmöglichkeit.
Was ist heute the big story? Was ist die Geschichte, mit der man sich unbedingt befassen muss aus Ihrer Sicht? Woran reibt man sich? Woran scheiden sich die Geister? What's the big story these days?
Ich muss Ihnen da eine sehr abstrakte Antwort geben. Ich glaube, die Big Story ist das, was immer mehr verloren geht. Ein Journalist geht irgendwo hin, das kann Uganda sein, das können die Seychellen sein, das können die USA sein, Russland, you name it, schaut sich die Sache dort an und beschreib das. Wir wollen doch die Welt verstehen, lernen oder beziehungsweise erklärt bekommen, wieso sie so kompliziert, bunt, rund und so weiter ist. Wir wollen doch nicht ständig lesen, wer ein Riesenarschloch ist und wer ein bewundernswerter Führer ist. Das ist doch völlig langweilig. Richtig interessant wird es, wenn es widersprüchlich wird, wenn es bunt wird, wenn es... Ich verstehe es doch auch nicht, aber ich versuche es zu erklären wird.
Ich hätte wahnsinnig gerne mit Ihnen noch über Roger Schawinski gesprochen, den Medienpionier, der da mit einfachem Mittel eigentlich genau das gemacht hat, gesendet hat, gemacht hat, was eben eigentlich richtiger Journalismus ist. Aber über Roger Schawinski möchte ich mit Ihnen trotzdem nicht sprechen, denn Sie sind ja häufig in seiner Sendung und würden wahrscheinlich nicht so neutral antworten.
Ach nein, ich glaube, uns ein zu einer gewissen Streitfreundschaft, wage ich zu sagen. Ich weiß nicht, ob er das auch sieht. Wir sehen uns gelegentlich, er berät mich gelegentlich. Ich versuche ihm auch etwas zu sagen, das ist zwar meistens sinnlos, aber ich kann wirklich schon sagen, ich meine, Roger Schawinski ist jetzt mit Abstand der erfolgreichste, dynamischste, mit 79 aktivste Journalist, den es in der Schweiz gibt. Gerade jetzt, ich wohne in Chur, räumt er ja dort mit dem Media-Verlag etwas auf. Mit 79 macht er nochmal ein Privatradio. Ich meine, der Mann hat einfach eine Energie im Leib, von der sich viele Junge einige Scheiben abschneiden können.
War mir klar, dass Sie da nichts Kritisches anzumerken haben.
Er ist natürlich, habe ich gesagt, relativ beratungsresistent. Und was ich bei ihm etwas merkwürdig finde, ist dieses ewige Suchen nach Bestätigung. Ich meine, es gibt keinen erfolgreicheren Menschen als ich. Er ist Millionär, er hat das Privatradio in der Schweiz erfunden, er hat das Privatfernsehen erfunden, er war Sat.1-Chef in Deutschland, er hat mit seinem jetzigen Radio 1 durchaus auch seine Einschaltquote, aber er ist nach wie vor immer sehr auf sich selber zentriert.
Und jetzt, worauf alle gewartet haben, ist natürlich die schonungslose Kritik an der Weltwoche. Was finden Sie gut, aber was finden Sie vor allem auch völlig falsch, schlecht? Was gibt es da auszusetzen am Kurs der Weltwoche?
Sie zwingen mich natürlich zur Packungsbeilage, dass ich selber in der Weltwoche gelegentlich schreibe und das auch weiterhin tun möchte. Das heißt aber nicht, dass ich kein komplexes Verhältnis zu diesem Blatt habe. Ich sage es aber trotzdem mal positiv. Die Weltwoche ist das einzige Organ, das mir bekannt ist, in dem ich den Chefredaktor in seinem eigenen Blatt kritisieren und vielleicht sogar beschimpfen darf. Das spricht unglaublich für die Weltwoche, das ist nirgendwo anders möglich. Die geradezu obsessive Haltung des Chefredaktors, wir sind dagegen, wenn alle dafür sind, wenn alle dagegen sind, sind wir dafür, hat mit der Zeit vielleicht etwas Ermüdendes, um das mal so zu formulieren. Wobei das wiederum abgedämpft wird dadurch, dass er tatsächlich auch Gegenstimmen zulässt. Wenn er Orban lobt, erlaubt er es auch, dass jemand anders Orban kritisiert. Wenn er Putin differenziert sehen möchte, erlaubt er es, dass jemand anders Putin als Kriegsverbrecher beschimpft. Also von daher muss ich sagen, und das leider bezieht sich nur auf ihre singuläre Existenz, ist die Weltwoche ziemlich unverzichtbar im Vergleich zu vielen anderen Medienorganen der Schweiz.
Und was würden Sie jetzt der Schweizer Medienbranche, Sie haben ein relativ düsteres Bild gezeichnet, eingangs über die Schweizer Medienbranche, generell über die Medienbranche, was würden Sie raten, damit es gut kommt, damit es eben nicht... den weiteren Niedergang, dass sich der nicht fortschreitet, warum oder wie vor allem kommt's gut?
Da kann man ja eigentlich nur Bill Clinton zitieren, it's the economy stupid. Medien funktionieren nur dann, wenn sie ein funktionierendes Geschäftsmodell haben. Medium, News, Meinung, das ist ein Produkt wie jedes andere eigentlich auch, vielleicht etwas spezieller, aber das Grundprinzip, wenn ich etwas verkaufen will, brauche ich Konsumenten und damit ich Konsumenten finde, muss ich etwas so verkaufen, dass ich genug Geld damit verdiene. Das sind Grundprinzipien der Volkswirtschaft, die leider die meisten Medienmanager nicht kapiert haben.
Und wie zuversichtlich sind Sie, wenn Sie in die Zukunft blicken darf?
Tja, also nochmal, wenn ich mir die herrschenden Pfeifen, um es nochmal ganz klar anzuschauen, wenn ich die herrschenden Pfeifen mir anschaue, um es nochmal ganz klar zu sagen, sehe ich sehr, sehr pessimistisch in die Zukunft. Also ganz ehrlich, wenn ich Journalist bei TH Media wäre, bräuchte ich Psychopharmaka oder sehr viel Alkohol.
Herr Zeier, ganz herzlichen Dank für diese unverblühte, ehrliche Einschätzung.
Alles klar, ich danke auch.